Herzlich willkommen zur zweiten Staffel des Israel-Podcasts Blau-Weiß Plus. Wir starten in die neue Saison und haben eine neue Co-Moderatorin mit Nicole Weiße. Nicole Weiße ist Promotionsstudentin der Universität Leipzig und Vorstandsmitglied der DEG Leipzig, extra aus Leipzig heute angereist. Und sie engagiert sich im Rahmen ihrer DEG-Tätigkeit für die deutsch-israelischen Beziehungen und interviewt dazu auch regelmäßig Personen des öffentlichen Lebens, die im deutsch-israelischen Zusammenhang stehen. Vor allem via Instagram. Da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Also ein passender Einstieg in den Podcast Blau-Weiß Plus. An dieser Stelle ist auch noch auf den DEG-Instagram-Kanal verwiesen, der übrigens hervorragenden Inhalt auch liefert. Dem sollte jeder folgen. Der Schwerpunkt der Promotionsforschung von Nicole liegt interessanterweise in der Beziehung zwischen Osteuropa und Israel. Da kommen wir heute auch noch drauf zurück. Liebe Nicole, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Hallo.
Woher kommt denn dein Interesse an Israel?
Mein Interesse an Israel kommt bereits aus der Kindheit, würde ich sagen. Denn damals habe ich mich bereits schon sehr interessiert für die jüdische Kultur und war regelmäßig bei jüdischen Kulturtagen dabei. Dann auch innerhalb meines Studiums, also sowohl Bachelorstudium als auch Masterstudium, habe ich mich intensiver mit dem Judentum auseinandergesetzt und speziell auch mit Israel auseinandergesetzt, insbesondere während meines Masterstudiums der European Studies. Und deshalb habe ich mich dann auch für ein Auslandssemester in Israel entschieden.
Wo warst du denn und für wie lange und würdest du das nochmal machen?
Ich war an der Hebrew University of Jerusalem, also in Jerusalem, und war dort ein ganzes Sommersemester lang und würde das sehr gern wieder machen. Plane auch innerhalb meiner Promotion dann einen Forschungsaufenthalt in Israel.
Hervorragende Wahl. Wir fragen ja unsere Gäste am Anfang eigentlich immer die gleichen paar Fragen, um den Eindruck zu bekommen, was denen wichtig ist und wie die das Land sehen. Daher auch an dich zum Auftakt für die zweite Staffel, erste Episode, die Frage, wie würdest du Israel in drei Worten beschreiben?
Ich würde Israel als lebendig, vielfältig und inspirierend beschreiben.
Eine angemessene Beschreibung aus meiner Sicht. Was hast du denn in Israel erlebt, was dir besonders im Kopf geblieben ist? Oder gibt es Anekdoten, die dein Israel-Bild auch durch sozusagen die persönlichen Erfahrungen geprägt haben?
Ja, da gab es durchaus viele Erlebnisse und Erfahrungen, die ich gesammelt habe, um jetzt einige zu nennen. Also innerhalb des Auslandssemesters bin ich natürlich viel gereist, war auch oft in Tel Aviv, habe Haifa besucht, war in Caesarea oder Eilat auch und fand besonders die jüdischen Feiertage auch ganz interessant, die ich miterleben konnte. Mein erster Feiertag beispielsweise direkt im März war dann Purim und den Feiertag verbrachte ich in Jerusalem und dachte ursprünglich, naja, in Jerusalem wird es dann tendenziell ein bisschen traditioneller, ein bisschen ruhiger, aber tatsächlich war es wirklich eine große Feier mit sehr vielen jungen Leuten, gerade in Mehachne Yehuda. War wirklich Party und ja, die Stimmung war sehr ausgelassen und lebendig. Dann war ich auch bei den ein oder anderen Schabbatessen mit dabei und besuchte im Rahmen dessen auch ab und zu die Gebete und fand das auch sehr interessant, so ein Kiddush mitzuerleben in Israel. War auf jeden Fall eine sehr coole Erfahrung. Es gab auch unter anderem sehr ergreifende Erlebnisse. Am Yom HaShoah beispielsweise hatte ich die Möglichkeit, innerhalb meines Auslandssemesters eine Rede vorzubereiten. Das Grundthema war The Righteous Among the Nations. Und ich habe mich für eine Rede entschieden im Zusammenhang mit zwei Polen, die Juden und Jüdinnen gerettet haben in ihrem Warschauer Zoo und habe mich dann für die Geschichte erzählt und fand es sehr ergreifend, da eine Rede in Israel am Yom HaShoah zu halten und dann auch am Ende die Hatikva zu singen. Also das hat mich schon sehr ergriffen und auch die ganze Stimmung mit der Sirene an dem Tag und wie einfach alles stillsteht und die Leute gedenken, es war schon sehr ergreifend. Weiteren hat mich Jerusalem an sich sehr fasziniert, weil einfach auch die Altstadt sehr vielfältig war und sehr überwältigend. Besonders auch das Viertel Meir Scherim, durch das ich regelmäßig fahren musste, um in die Stadt zu kommen, fand ich auch sehr, also sehr, ich würde sagen, ja auch überwältigend, diese ganze chassidische Kultur zu sehen, einfach so, fand ich auch sehr cool auf jeden Fall. Nicht zu vergessen auch einige Besuche in Yad Vashem, und da fand ich insbesondere den Aufbau von Yad Vashem sehr interessant, dass man praktisch zielgerade dann auf die Stadt blicken konnte und so, also die Architektur des Gebäudes auf jeden Fall. Und es gibt dort tatsächlich auch einen Raum, in dem es sehr viele Fotos gibt und dann praktisch in die Tiefe gehend Wasser, was ja praktisch für die Hoffnung steht und ja auch so die Zukunft Israels symbolisiert.
Jetzt komme ich auf einen Aspekt zurück, den du erwähnt hattest, unser Purim in Jerusalem. Wie würdest du denn Purim überhaupt jemandem erklären, der keine Ahnung hat, was das ist? Und wieso, also wie unterscheidet sich Purim in Jerusalem von Purim in Tel Aviv?
Wie kann ich Purim erklären? Also es geht, ich bin da tatsächlich kein Pro, aber ich kann es versuchen. Es geht darum, dass Juden und Jüdinnen zu der Zeit im Persischen Reich nicht sichtbar sein konnten oder nicht sichtbar sein konnten als Juden und Jüdinnen und dementsprechend sich verkleidet haben. Und deshalb verkleidet man sich an Purim befolgt die Mitzwa, also die Regel des ausgelassenen Feierns und des Trinkens. Gebete kommen natürlich auch nicht zu kurz. Ich glaube, das Buch Esther spielt da eine große Rolle. Wie gesagt, ich bin da kein Pro, aber das sind so die Grundpfeiler von Purim. Ich glaube, man liest auch das Buch Esther, weil sie eine prägnante Rolle gespielt hat, auch im Hinblick auf den persischen König. Und man isst tatsächlich auch so ohrenförmige Kekse, die ja irgendwie symbolisch dafür stehen sollen, dass ein Ohr von dem persischen König abgebissen wurde. Irgendwie so, also tendenziell so ist so diese Grundgeschichte darin. Und ja, inwiefern sich das unterscheidet von das Purimfest von Jerusalem in Tel Aviv, ich würde sagen, gut, ich hatte beispielsweise in Jerusalem das Gefühl, dass sehr viele Chassidim auch mitgefeiert haben, weil einfach viele Chassidim auch in Jerusalem ihren Standort haben. Aber grundsätzlich an Ausgelassenheit und Feierwütigkeit, würde ich sagen, hat es nicht sonderlich unterschieden. Ja.
Also es gibt ja Parallelen zum deutschen Karneval in gewisser Weise, ja, auch mit der Verkleidungskultur. Gab es denn Verkleidungen, die dir besonders aufgefallen sind, wo du denkst, ja, da wurden jetzt auch mal Grenzen überschritten?
Tatsächlich. Es gibt so eine Art, das israelische Pendant zur Bahncard, die Raff-Kaff. Und tatsächlich war ein Mädchen als Raff-Kaff verkleidet, also als Bahnkarte direkt. Das fand ich ganz, ganz kreativ, die Idee. Ansonsten hat man tatsächlich viele Kostüme gesehen, die hier auch sehr geläufig an Halloween oder Fasching sind beispielsweise. Aber ja, das ist mir dann wirklich sehr im Gedächtnis geblieben tatsächlich.
Und nach der Zeit in Israel sitzt du jetzt in Berlin in der DEG-Geschäftsstelle, so viel können wir jetzt sagen, wo wir hier sind, und sprichst in dem ersten Podcast. Was erwartest du dir denn von dem Podcast? Wen würdest du gerne interviewen oder welche Facetten auch des israelischen Lebens würdest du gerne darstellen, die vielleicht noch nicht entsprechend abgedeckt sind?
Natürlich erwarte ich ganz interessante Gespräche mit vielen neuen Eindrücken und neue Einblicke generell rund um das Thema deutsch-israelische Beziehung und auch vielleicht die deutsch-israelische Kultur. Also ja, und natürlich super interessante Gäste mit interessanten Diskussionen und tollen Gesprächen.
Da verraten wir noch nicht zu viel, wer alle schon hier sich quasi in der Schlange vor der Geschäftsstelle eingereiht hat. Wir kommen nochmal auf dein Thema zurück. Du promovierst ja zum Thema Antizionismus in der polnischen Linken. Das ist ja in gewisser Weise ein Nischenthema. Da ist erstmal die Frage, warum Polen, warum Antizionismus und warum die Promotion dazu?
Also grundsätzlich Polen, gerade das Interessensfeld, weil ich selber Polin bin und dementsprechend mich da schon innerhalb meines Bachelorstudiums der Westslawistik sehr auf Polen bezogen habe, im Rahmen von Kulturstudien oder politischen, wirtschaftlichen Beziehungen und, und. Ja, und innerhalb meines Masterstudiums, wie ich schon bereits gesagt habe, habe ich insbesondere den Schwerpunkt auf die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen gelegt, zwischen Polen und Israel. Und deswegen habe ich mich auch entschieden, meine Masterarbeit gerade in diesem Gebiet, wie kann man sagen, ja, zu verlagern. Und habe über das Holocaust-Gesetz aus dem Jahre 2018 geschrieben, welches besagt, dass Personen, die das Konzentrationslager Auschwitz als polnisch bezeichnen, strafrechtlich belangt werden können. Also nicht nur im Rahmen von Geldstrafen, sondern auch im Rahmen von Gefängnisstrafen. Ganz interessant in diesem Zusammenhang ist ja auch zu erwähnen, dass in Polen diese typische Täter-Opfer-Narrative eine ganz große Rolle spielt. Polen sich immer als das ewige Opfer der Westmächte sieht und so. Und gerade auch im Zusammenhang mit der Besetzung der Deutschen im Zweiten Weltkrieg. Dementsprechend ist das interessant zu beobachten bzw. zu analysieren, wie Polen, die polnische Bevölkerung sich in der Täterperspektive fühlt. Also ganz besonders zum Tragen kam diese Narrative in Jan Tomasz Gross Buch Nachbarn, in dem es um Jedwabne, um also die Verfolgung und das Töten von Juden, ein Pogrom praktisch in Jedwabne ging, das lediglich von Polen ausging. Und
Wann
deswegen
war
bin ich.
das und wann begann diese Debatte?
Diese Debatte begann Anfang des 21. Jahrhunderts, also 2001 praktisch, mit der Veröffentlichung des Buches. Und das nahm nicht nur quasi nationale Ausmaße, sondern auch internationale, dass es eben wirklich ein sehr großen Aufschrei und Kritik gab am Autor.
Also mehr am Autor als an der Grundthese, dass Antisemitismus in Polen ein großes Problem ist, wenn ich das hier richtig verstehe. Wie stark ist denn das Bewusstsein in der polnischen Bevölkerung, in der Breite über Antisemitismus und auch sozusagen antisemitische Strukturen oder kollektive Antisemitismen in der polnischen Gesellschaft?
Ja, also aktuell ist das Thema rund um den Antisemitismus auch sehr schwer zu fassen, gerade mit der Regierung, mit der nationalkonservativen Regierung der PiS. Sind antisemitische Narrative auch, ich würde auch tendenziell so weit gehen, sehr salonfähig geworden. Und darin liegt also auch die Schwierigkeit, auch gerade mitunter das Holocaust-Gesetz und so, macht es ja in dem Sinne, führt ja dazu, dass einfach Antisemitismus ein breiteres, ja, wie kann man sagen, einfach man kann nicht sagen wiederkommt, weil er war ja ständig da, aber auf jeden Fall wieder breiter in der Masse ist, ja, also so.
Jetzt promovierst du zu Antizionismus in der polnischen Linken, sozusagen auf der anderen Seite des politischen Spektrums. Wie kommst du zu dem Thema und könntest du sozusagen deine Hauptthese in ein oder zwei Sätzen zusammenfassen?
Ja, und zwar, wie bin ich auf das Thema der Promotion gekommen? Also gerade aufgrund des Gaza-Konflikts, wieder im Frühling, Sommer diesen Jahres, verfolgte ich insbesondere die Berichterstattung vieler linksgeprägter polnischer Social-Media-Plattformen, denen ich auch folge, sehr viele feministische Seiten mit darunter, die eben klare Positionen auch zur Verschärfung der beispielsweise Abtreibungsgesetze in Polen hatten und sich kritisch auseinandersetzen mit der Regierung, was ich ja prinzipiell auch sehr begrüße. Doch habe ich im Zuge des Gaza-Konflikts zunehmend mitbekommen, dass gerade diese Portale sich sehr pro-palästinensisch äußern, sehr viele pro-palästinensische Demonstrationen auch organisiert haben und mir so ein bisschen die pro-israelische Haltung gefehlt hat. Und dementsprechend fände ich es ganz interessant oder finde ich es ganz interessant, dem auf den Grund zu gehen, weil diesbezüglich auch noch nicht allzu viel geforscht wurde und ich mich da grundsätzlich auch auseinandersetzen möchte, ob das historische Ursachen hat, beispielsweise begründet im Kommunismus, beispielsweise mit der großen antizionistischen Kampagne 67, 68 in Polen. Das ist so, der Wunsch der Dissertation, die ich jetzt beginne.
Ein spannendes Thema und sozusagen die Analyse des Antizionismus auf der linken Seite hat ja auch Bedeutung für ganz andere Länder und ganz andere Debatten. Mhm. Da wäre direkt die Anschlussfrage, ist oder warum ist dieses Thema denn auch relevant für Deutschland oder gibt es Parallelen zu den vielleicht auch innerlinken deutschen Debatten? Kannst du da was erkennen, wo du sagst, ja, sagen auf diesen Kanälen, die sich progressiv geben, wurden antizionistische Positionen mehrheitsfähig? Sowas gibt es auch in Deutschland oder was unterscheidet vielleicht auch diese Debatte von Deutschland?
Also in Deutschland muss man auch klar feststellen, dass sich gerade die Linke, dass die Linke einfach sehr viele, sehr facettenreich ist. Man hat natürlich auch pro-palästinensische Stimmen innerhalb der Antifa beispielsweise, aber auch sehr viele pro-israelische, wie beispielsweise seitens der Antideutschen. Und ich untersuche gerade, inwiefern das in der polnischen Linken der Fall ist, weil ich habe das Gefühl, dass es nicht so wie in der deutschen Linken sich das sehr aufsplittet, dass es sehr, sehr einseitig ist. Dementsprechend, ja, wie ich schon gesagt habe, also meinerseits auch keine Feststellung, dass es da eine pro-israelische linke Bewegung gibt.
Das mag in der Tat ein deutsches Phänomen sein. Also ich glaube, je mehr man sich mit internationalen linken Bewegungen auseinandersetzt, desto klarer wird, dass das eigentlich wirklich ein Nischendasein fristet. Die andere Frage ist natürlich, dass dadurch, dass sich ja politische Debatten weiterentwickeln und wir heute auch andere soziale und auch linke Debatten führen als noch vor 20, 30, 50 Jahren und auch über zum Beispiel den Postkulturalismus oder auch sagen die postkolonialen Debatten, sich sagen, der Diskurs viel stärker auch in so eine identitätspolitische Richtung verschiebt. Und im Zuge dieser Diskursverschiebung sagen die Palästinenser als mal angenommenes Kollektiv sozusagen dann auch People of Color sind, die unterdrückt werden von irgendwelchen Weißen in dieser Debatte, eben den, sag ich mal, Israelis. Und sagen, diese Diskursverschiebung und sozusagen dieser Schwerpunkt auch mehr auf postkolonialen und identitätspolitischen Richtungen hat in vielen Ländern schon dazu geführt, dass sagen diese linkszionistischen Strömungen an Fahrt verloren haben oder in die Defensive gerieten. Müssen wir uns in Deutschland auch darauf einstellen, dass wir eine ähnliche Diskursverschiebung erleben und sozusagen damit verbunden, wird sozusagen diese linke pro-israelische Seite auch deshalb schwächer, weil das in anderen Ländern auch schon der Fall ist?
Würde ich tatsächlich im Falle von Deutschland nicht sagen, weil natürlich Deutschland aufgrund der historischen Verantwortung in einer ganz anderen Ausgangsgrundlage ist. Wie ich auch so miterlebt habe innerhalb des Gaza-Konflikts, waren auch, also auf hochschulpolitischer Ebene, äußerten sich sehr viele politische Parteien sehr pro-israelisch, die Jusos beispielsweise, die liberalen Hochschulgruppen, auch die Linke und so. Also ich würde sagen, dass es in Deutschland tendenziell doch anders ist. Ja.
Jetzt ist Polen ja nochmal eben auch aufgrund der von dir angesprochenen Debatte hochspannend, auch was ja auch wirklich die politischen Beziehungen zwischen Polen und Israel substanziell belasten. Mhm. Ich erinnere mich da an Botschaft, die zurückgeholt wurden und ähnliches. Warum ist denn Antisemitismus so ein großes und auch wirklich präsentes Thema in Polen? Vielleicht mehr noch als in anderen Ländern, die vielleicht, wo ich sagen, auch antisemitische Einstellungen ähnlich verankert sind, aber wo das vielleicht nicht so offen zutage tritt. Woran liegt es, dass Antisemitismus in Polen so ein großes Thema ist?
Also Antisemitismus ist schon seit jeher ein großes Thema in Polen. Also angefangen vom christlichen Antijudaismus bis zum modernen Antisemitismus. Schon, um jetzt einen historischen Einblick zu geben, also schon an der Enteignung des polnischen Landadels. Damals hat man Juden die Schuld gegeben und sie als politische oder wirtschaftliche Bedrohung wahrgenommen. Ja, und dann natürlich die nationalsozialistische Besatzung Polens führte dazu, dass es die sogenannten Schmalzownicks gab, die praktisch polnische Nachbarn, polnische Leute, die ihre jüdischen Nachbarn verraten haben in ihrer unmittelbaren Umgebung, mitbeteiligt waren an organisierten Pogromen, wie ich bereits gesagt habe, in Jedwabne oder in Kielce während und unmittelbar nach dem Krieg. Also Kielce war, lass mich nachdenken, 1946 der Fall tatsächlich. Ja, und dann natürlich, worüber ich schon geredet habe, die große antizionistische Kampagne, gestartet von Gomułka im Jahre 67, 68. Um die 15.000 polnische Juden wurden ausgebürgert und sollten jeweils in die USA oder nach Israel, in die westeuropäischen Länder. Ganz große Fragen gibt es nach wie vor auch hinsichtlich des jüdischen Eigentums. Juden wurden ja innerhalb der deutschen Besatzung auch ihres Eigentums enteignet. Und es stellt sich die Frage, ob es dann auch für die Hinterbliebenen Reparationskosten gibt. Das spielt wiederum auch in der Politik eine sehr, sehr große Rolle. Also, ja, wie gesagt, antisemitische Rhetorik ist bis heute einfach ein sehr großes Thema und, wie ich bereits auch erwähnt habe, innerhalb der Politik einfach sehr präsent.
Was ist denn mit den anderen osteuropäischen Ländern? Also, du sprachst ja sozusagen schon von der sowjetischen Herrschaft. Und nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion haben ja dann nochmal viele Jüdinnen und Juden die ganzen oder zahlreiche osteuropäische Länder verlassen. Kann man oder lassen sich diese Länder vergleichen, auch was Antisemitismus angeht? Oder ist Polen einfach ein Sonderfall, auch vielleicht gerade aufgrund der historischen Lage zwischen, sagen wir, West und Ost zerrieben natürlich?
Ich würde sagen, dass es nicht nur ein polnisches Phänomen ist, dass es durchaus in anderen osteuropäischen Ländern einfach eine sehr bis heute anhaltende antisemitische Rhetorik gibt. Nehmen wir auch Ungarn beispielsweise oder auch ja, in Russland. Also es ist schwierig, da ich mich mit den anderen osteuropäischen Ländern noch nicht so also nicht auseinandersetze, sich jetzt im Rahmen auch der Dissertation jetzt immer mehr tue. Aber man hört doch dann tendenziell auch sehr, sehr viel. Also man hört, dass eben diese antisemitische Rhetorik da doch noch sehr präsent ist und tendenziell auch salonfähig.
Was ja wiederum ganz spannende Frage natürlich auch zu der Lage von Jüdinnen und Juden in der Sowjetunion aufwirft, die ja, wenn ich ja nicht falsch informiert bin, in ihrem Pass als Nationalität als Juden bezeichnet wurden. Was ja dann spannenderweise heute wieder relevant ist, wenn wir über Vaterjuden und Mutterjuden reden in den jüdischen Gemeinden in Deutschland, wo ja viele, wenn ich das jetzt richtig zusammenfasse, auch was Meron Mendel mal gesagt hat, die ja die Nationalität über den Vater nur vererbt haben in der Sowjetunion, weil eben die Nationalität über den Vater lief und die Nationalität Jude quasi war und deshalb sozusagen das Judentum nur über den Vater lief. Weshalb ja diese Menschen und viele von den jüdischen Menschen heute damit kämpfen, nur als sogenannte Vaterjuden außerhalb sozusagen der Halacha zu stehen. Da wäre wirklich die Frage, wie war denn die Lage der Juden und Jüdinnen in Polen, in der Sowjetunion? Und ging das danach sozusagen, nach dem Ende der Sowjetunion, wurde es besser oder wurde es schlechter? Oder lässt sich abschätzen, ob sagen, der Antisemitismus einfach kontinuierlich durchläuft, sagen, über die 50 Jahre, oder ob sich das verbessert oder verschlechtert hat? Kann man davon dazu irgendwas sagen oder gibt es da zu wenig?
Es ist interessant festzustellen, dass Antisemitismus ein großes Problem ist, obwohl es kaum Juden und Jüdinnen in Polen gibt. Wobei, also gerade in den Hauptzentren Warschau gibt es dann noch die ein oder anderen, auch ein bekannter amerikanischer Rabbi, der jetzt seinen Sitz in Warschau hat. Also das, aber trotzdem, es ist immer die Frage, es gibt so wenig Juden, Jüdinnen in Polen. Woher dieser Antisemitismus? Woher ist, wie kann der noch so präsent sein? was natürlich dazu auch führt, dass Juden, polnische Juden und Jüdinnen auch zunehmend über die Aliyah nachdenken oder Aliyah machen, also praktisch die Ausreise nach Israel vorhaben, weil ich habe manchmal das Gefühl, auch so aus meinem persönlichen Umfeld oder meinen Besuchen auch der Familie in Polen und natürlich das, was man so mitbekommt, was Leute auf der Straße sagen, dass dieser so antisemitische Sprichwörter nach wie vor einfach präsent sind und da auch keine seitens der Politik sowieso nicht Antisemitismusprävention geschieht. Also um das so festzustellen, ja.
Auf jeden Fall ein super spannendes Land, denn wenn ich mich richtig erinnere, war vor der Shoah, ja sagen, das war Polen das Land mit den meisten Jüdinnen und Juden, bevor die Deutschen natürlich die meisten davon umgebracht haben. Was natürlich das Land auch geprägt hat. Und umso interessanter aus der heutigen Perspektive, auch mit dem Wissen um die Shoah, sozusagen der Antisemitismus trotzdem nicht an Salonfähigkeit verloren hat oder vielleicht sogar wieder salonfähig wird, was ganz spannend ist und vermutlich dann in deiner Dissertation noch ausführlicher beschrieben wird. Riesenthema, auf jeden Fall viele, viele Lektionen, viel zu lernen für alle. Ich freue mich auf das Ergebnis. Dauert jetzt wahrscheinlich noch eine Weile.
Ja, ich bin gerade am Anfang. Dementsprechend bewegt sich das alles noch im Bereich der intensiven Recherche, des Lesens. Und das wird interessant auf jeden Fall. Und vielleicht kann ich dann in der nächsten Staffel mehr zu meiner Dissertation mitteilen.
Jetzt sind wir in Osteuropa, bleiben mal im Osten, reisen aber weiter nach Westen. Du lebst in Leipzig und hast eine Ostbiografie. Erst in den letzten paar Jahren kommt sozusagen auch eine Debatte über das Israelbild der DDR und sozusagen die DDR-Prägung auf sozusagen israelbezogene Einstellungen in den neuen Bundesländern auf. Aus deiner Sicht vor Ort auch in Leipzig, auf wie viel Gegenliebe stößt du denn mit deinem Engagement für Israel vor Ort? Wird es positiv aufgenommen oder ist es ein schwieriges Thema, wie vielleicht auch in den meisten Orten in Deutschland generell?
Ich würde sagen, in Leipzig, auch was ich beurteilen kann, innerhalb unserer DEG-Arbeit, das wird durchaus sehr positiv aufgenommen. Also aktuell hatten wir ja den Fall hinsichtlich Westin und Gil Oparim, was wirklich auf nationaler Ebene ein ganz großes Thema war. Und wodurch wir natürlich, also wir haben direkt uns bei einer Kundgebung mitgeteilt und waren direkt dabei. Und das hat natürlich auch sehr großen Zuspruch auch gefunden, auch gerade im Hinblick auf politischer Ebene. Also das ist tatsächlich mehr, also sehr viel Sympathie, die wir erfahren. Auch im Rahmen unserer Veranstaltung. Am Montag waren wir Teil einer Podiumsdiskussion mit dem Oberbürgermeister und der Verlegerin vom Hendrich und Hendrich Verlag, vom deutsch-jüdischen Verlag. Und eigentlich ist das Engagement durchaus, also es wird durchaus uns mit Sympathie begegnet. Aber man muss natürlich auch feststellen, dass wir auch in so einer Art Bubble interagieren, also tendenziell schon eher im politisch, auch akademischen Niveau sind und dementsprechend vielleicht der Diskurs mit der Allgemeinheit nicht so da ist. Das muss man natürlich auch berücksichtigen, ja.
In jedem Fall sei für die DEG Leipzig eine Lanze gebrochen. Die machen nämlich hervorragende Arbeit, wachsen stark, sind dynamisch und jung. Also ich glaube, auf jeden Fall eine Paradeorganisation unter dem Schirm der DEG. Da bin ich immer glücklich, wenn ich mitbekomme, was da vor Ort läuft. Vielleicht nochmal allgemeiner gefragt auf sozusagen Deutschland generell. Was ärgert dich denn am meisten an der deutschen Israel-Debatte?
Ach, ja, wo fange ich da an? Also unter anderem, also der wichtigste Punkt ist die Einseitigkeit der Berichterstattung, die ich so wahrnehme. Hier kann man auch von einer sogenannten Täter-Opfer-Umkehr sprechen. Also Israel steht immer aufgrund seiner militärischen Präsenz, seiner guten militärischen Organisation in der Rolle des Täters. Und meistens wird die Seite der Palästinenser immer als sehr unschuldig, als das Opfer dargestellt und Israel als derjenige oder die Präsenz, die praktisch unschuldige Kinder und Frauen aus Palästina tötet. Und ja, dementsprechend steht Israel da sehr oft in der Kritik. Was ich dann teilweise wirklich sehr schwierig, also was ich wirklich schwierig finde, weil einfach da faktisch innerhalb der Berichterstattung sehr, sehr viel, sehr oberflächlich betrachtet wird. Ja, diverse Medien sprechen auch nach wie vor von Israel als Apartheidsstaat. Ja, und auch nur die wenigsten Magazine, Zeitungen sehen das demokratische Israel, in dem es vielen Palästinensern, Palästinenserinnen möglich ist, ein freies Leben zu führen, zu studieren und auch zu arbeiten, was ich ja selbst mit eigenen Augen in Israel gesehen habe. Ja, es gibt eine arabische Partei, die einfach auch einen großen Einfluss in Israel hat. Also, wie gesagt, die Einseitigkeit der Berichterstattung schockiert mich dann schon sehr oft, gerade in Deutschland. Auch das Kursieren zahlreicher Falschinformationen, insbesondere in den Social Media. Und da sehe ich die Gefahr auch wiederum, da die Social Media ja auch für junge Leute einfach sehr meinungsbildend ist. Und dementsprechend sehe ich da die Schwierigkeit, dass diese Falschinformationen quasi zu diesem negativen Israel-Bild führen. Und das ist dann durchaus sehr gefährlich. Ja, um nochmal auf die politische Ebene einzugehen, auch außenpolitisch gesehen, finde ich, sollte Deutschland da doch sich immer klarer positionieren. Es reicht meiner Meinung nach nicht nur das Gedenken. Es muss beispielsweise auch dafür gesorgt werden, dass EU-Gelder nicht an NGOs gehen, die Terroristen vertreten, die jüdische Familien umgebracht haben beispielsweise. Sowas ist ja nach wie vor tatsächlich, passiert ja nach wie vor, dass EU-Gelder da an solche NGOs oder Organisationen gehen. Und ja, da muss definitiv auch einiges getan werden. Ja.
Jetzt hast du schon über die politische Ebene gesprochen. Wenn du dir eine Sache aussuchen könntest, die sich politisch ändern soll, was würdest du wählen?
Was würde ich wählen? Ich würde definitiv die Tatsache wählen, die ich auch vorher angesprochen habe, dass einfach EU-Gelder nicht an Terrororganisationen, an NGOs fließen sollen, die so eine Israel-Propaganda, ein negatives Israel-Bild schüren. Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Ja.
Ein hehres Ziel, ein hehres, aber auch realistisches Ziel. Und damit sind wir mit der ersten Folge der neuen Staffel schon am Ende. Wir freuen uns auf die nächsten Aufnahmen. Dann interviewen Nicole und ich gemeinsam unsere nächsten Gäste. Bleibt gespannt. Wir haben ein paar Überraschungsgäste schon im Ärmel. Es wird auf jeden Fall gut. Da kommen ganz interessante Geschichten rum. Vielen, vielen Dank an der Stelle schon mal, Nicole, dass du dabei bist, dass du dich auf diese Reise hier begibst.
Danke auch für die Möglichkeit, den Podcast mitzugestalten.
Und damit schönen Abend in die Runde. Hier ist es zumindest schon Abend. Wir freuen uns auf die nächsten Folgen.